Chocobotcast, der Talkcast mit Talkgast.
Ich rede mit dem Renato Kaiser. Wir sitzen miteinander in der Katakombe vom Casino Theater Winterthur. Der Raum nennen wir Lounge, gehört zu der Garderobe, zum Garderobe-Set vom Casino Theater. Du kennst ja den Raum, oder?
Ja. Das ist eine euphemistische Bezeichnung, eine Lounge.
So, ich finde nicht, nur weil es alte
Bunker
Möbel sind.
Ohne Fenster.
Ja, aber alte, schöne, nachhaltige Möbel.
Ja, Secondhand wahrscheinlich.
Ja, ich habe das Gefühl...
Und das rote Möbel sieht ein bisschen aus wie eine Casting-Couch aus Porno-Castings, wobei ich das nur von hat's Freunden Flatter gehört habe. Ich bin extra nicht so näher geschaut.
Du bist ja viel da drin gewesen.
Ja, also, das ist aber neu.
Ist der neu? Ja. Habe ich selber noch nicht gesehen. Ja. Aber auch sieht nachhaltig aus.
Ja, wohl.
Ich habe das Gefühl, Greta würde sagen, okay.
Ja, also ich würde sagen, Greta würde hier auch mit gutem Gewissen in diesem Raum übernachten.
Ja, und essen auch.
Ja, ja. Mhm. Und einfach auch bleiben.
Ja.
Und auch in diesem Raum schnaufen, weil...
Mhm. Und jeder, der hier kommt, würde sie warnen.
Vor was?
Vor der Klimaerwärmung.
Ah ja, das hoffe ich, ja.
Ja, eben. Gut, nur wir, das ist jetzt ein toller Einstieg, das sind wir so schwer politisch schon bereits.
Ja.
Oder? Also mitten, weißt du, in die heißesten Themen sind wir schon hier gerade.
Ja, aber du bist ja dort drin. Du bist ja für einen Tweet kritisiert worden, oder? Habe ich das richtig mitbekommen? Oder halb kritisiert?
Ja, gut, das ist die now.ch. Mhm. Die haben nicht ganz begriffen, was sie kritisiert haben. Das passiert ja dir auch bei dir, oder? Mhm. Sie haben nicht so, sie checken einfach ein Wort drin hin und dann denken sie, das ist Zielscheibe. Und dort war das Wort Greta drin. Ich habe dort einfach reagiert auf ein Schlagzeilen, das im Tage drin war. Greta hat die erste Nacht auf der Yacht überstanden, glaube ich, so ist gestanden. Und ich habe dann gedacht, ja, tolle Meldung. Und habe dann einen Tweet abgesetzt und gedacht, was hat sie gefrühstückt?
Mhm.
Und das war natürlich gemünzt auf die Medien und nicht auf Greta.
Mhm. Ja, aber es ist natürlich klar, dass so etwas sagt natürlich auch einer von denen, der genervt ist wegen der Greta, weil er sie blöd findet.
Natürlich.
Und, aber ja, ich glaube, das Hauptproblem ist bei dem praktisch immer, dass der Journalismus heute, oder sagen wir mal alle, die in dem Feld sich bewegen und meinen, sich zu bewegen, es muss ja alles immer mega schnell gehen. Also das ist... darum wird sozusagen der zweite Gedanke nicht gemacht, ja, ist es das wirklich so gemeint oder nicht. Oder manchmal sogar, das kann auch gehen, dass sie es einfach fast schon extra machen, weil sozusagen jede Meldung, die nachher nochmal eine Meldung gibt, ist eine gute Meldung.
Ja, und es war das Thema jetzt dort, dass jetzt Greta mit dieser Yacht auf New York gefahren wird. Und das ist einfach Boulevardisierung ein bisschen von den Medien, oder? Mhm. Du hast dann alles jetzt, was ist alles schon gesagt, dass sie überfahrt, wissen wir, mit wem wissen wir auch, wie viel das kostet, wissen wir auch. Oh, jetzt ist die erste Nacht durch. Jetzt hat sie überstanden, das müssen wir melden. Und zwar im Titel. Und das finde ich eigentlich dann manchmal ein bisschen idiotisch. Und dann in all dem ganzen Gemüse, das eben sonst dann noch veröffentlicht wird, mit all diesen Algorithmen, die sich auch noch einmischen, und all die automatischen Textroboter, die es drin hat, die irgendwie dann zwar eine einigermaßen Rechtschreibung anbringen, aber nicht genau wissen, was ist nebendran noch. Mhm. Also die künstliche Intelligenz ist noch nicht angekommen in den Medien.
Ja, beziehungsweise die künstliche Intelligenz geht halt genau nach dem, was du eigentlich kritisierst, nämlich dass wie viele Klicks hat etwas über Greta gegeben, dementsprechend kommt das wieder als nächstes weiter oben und so.
Die geht natürlich nur dann so, wenn sie so programmiert wird, die künstliche Intelligenz, oder?
Also, ja, genau, also sie richtet sich schon auch nach unseren Fehlern.
Ja, das stimmt. Ja, es gibt ja das habe ich letztens noch einmal gelesen, sie haben ja irgendwo ein Experiment gemacht mit künstlicher Intelligenz, die, glaube ich, analysiert hat, was wo auf Social Media diskutiert worden ist. Mhm. Und hat dann selber eine Persönlichkeit entwickelt, die auch an diesen Diskussionen auf Social Media teilnimmt. Und den hat man müssen abstellen, weil die ist innerhalb von 2 Wochen total rassistisch.
Ja, ja, das ist auf Twitter gewesen.
Ist auf Twitter,
ja, ich glaube, es ist Twitter ein Twitter-Kanal, wo einfach eben nach kurzer Zeit ein Mega-Nazi geworden ist, weil es, glaube ich, einfach eben nach dem Erfolgsprinzip gegangen ist. Mit wem komme ich am meisten Response über? Und also sozusagen eigentlich, der Roboter gibt es ja auch schon in der Form von Donald Trump, oder? Der macht ja genau das. Mhm. Das ist ja
gut, dort kommt noch etwas anderes dazu. Dort kommt noch seine ungebildete Egomanie rein. Das ist ja. Er macht ja nicht nur. Viele sagen ja, der Donald Trump sei ein Instrument für all denen, die jetzt zum Beispiel genau die Wirtschaftspolitik wollen. Wobei da manchmal ja die ein bisschen vor den Kopf gestoßen werden, weil sie nicht damit rechnen, wie eitel und rachsüchtig der Typ ist.
Ja, und wie crazy einfach. Ja. Also, das ist ja. Er ist für mich so der Inbegriff von jemandem, wo immer schon. Es gibt ja so, es gibt doch, das kennt man ja, so die Verwöhnten manchmal, die nie etwas erreicht haben, aber in eine Position kommen, auch oder der nächste Chef, weil der Chef ist der Vater gewesen, aber eigentlich wäre sein Sohn gar nicht wirklich ein Chef und will auch gar nicht, etc. etc. Die kennt man ja alle, die noch nie etwas geleistet haben und noch nie etwas so richtig haben können. Und dann jetzt müssen sie anfangen, sich das selber aufzubauen. Und bei ihm ist das ja am krassesten. Ich kenne keine wirkliche Erfolgsgeschichte von ihm. Natürlich, wir bewegen uns schon einmal so in unseren Bubbles, aber alles, ich habe das Gefühl, das ist, bei dem sehe ich das am meisten. Und wenn vor allem, es gibt ja so viele Bücher mittlerweile schon über den Trump, und ich habe das eine gelesen, das heißt Fear von Bob Woodward, und das ist so, der hat immer schon über...
Watergate-Skandal,
genau,
und über, mit dem Bernstein.
Genau, und wo ja über alle Präsidenten meistens erst nachher, und wenn das lesest, Es ist gefürchtig, weil eben auch praktisch, es gibt keinen einzigen in seinem Umfeld, sind ja alle wieder weggebrochen und so, wo ihn im Griff hat. Oder man könnte ja wie sagen, wenigstens gibt es vielleicht irgendeinen, der zwar auch ein Arsch ist und auch nicht auf meiner Linie, aber einigermaßen irgendwie irgendeine Vernunft in seinem Kopf oder Verstand hat. Aber sind alle...
Eine Zeit lang hat es den gegeben, nämlich den Kelly, den Stabschef, wo man gesagt hat, der hat einigermaßen. Oder wer hat der Verteidigungsminister geheißen? Oder Mattis?
Ja, Mattis, ja.
Mattis, glaube ich, ja. Oder?
Also, ich habe langsam den Überblick ein bisschen verloren.
Aber bei denen hat man gedacht, das sind ja einigermaßen zwar Konservative und haben wahrscheinlich viele von den Positionen von Trump haben die geteilt, aber irgendwann mal ist er nicht zu viel geworden. Und jetzt hat er eigentlich niemand mehr, der ihn wirklich unter Kontrolle hat. Jetzt sind alles die Speicherlecker und all die, die einfach sowieso ihm nach dem Maul reden, sind dort. Und das ist ein bisschen gefürchtet. Und das Crazy ist ja nicht so, du hast vorher gesagt, eben, ein Typ, der nie wirklich etwas erreicht hat, immer Geld gehabt von den Eltern her, hat eigentlich nie gross müssen wirklich bügeln für das, was er erreicht hat. Aber noch crazier ist ja, dass so einer nachher die Wahl gewinnt als amerikanischer Präsident. Das ist vor allem das Crazy.
Ja, und es spricht halt ganz offensichtlich nicht für das System, das sie haben. Glaube ich. Oder sagen wir mal, ich habe immer, wenn...
Sagen wir mal, das System ist ein bisschen überrumpelt worden von der Entwicklung, was medienmäßig und alles politisch. Und
genau,
alles
also es ist natürlich noch viel mehr dazugekommen, aber dass einfach, nur schon, dass ein Trump von der Republikaner-Seite überhaupt aufgestellt wird, weil sie denken, das könnte vielleicht noch etwas werden, das spricht alles wirklich sehr gegen das System. Weil ich habe das immer, wenn es um die Schweiz geht, um Demokratie, um wie es bei uns so läuft und so, da wird da viel kritisiert, aber ich finde, einer der grossen Vorteile für unser System ist, dass es so extrem langsam ist und so extrem frustrierend. Mhm. Weil es ist für alle so.
Das finde ich auch. Da bist du gerade auf dem Punkt. Weil ich habe das jahrelang immer unser System furchtbar gefunden. Konkordanzpolitik, ewige große Koalition. Es ist niemand in der Opposition wirklich, sondern sind ja alle einigermaßen grösser sind in der Regierung und so. Mhm. Und heute finde ich das eigentlich auch, wenn man es mit anderen Systemen vergleicht, und das ist jetzt peinlich, mir zwei, wo wir ja beide gerne ein bisschen politische Komik machen und Satire machen, wir müssen jetzt doch Gott verdammt nach wenigen Minuten dem Gespräch schon unser eigenes Land loben. Hoffentlich
lässt das niemand. Ich liebe das System.
Hoffentlich lässt das niemand. Aber ich auch. Ich find, ja. Nein, natürlich eben mit direkter Demokratie. Und bei uns, es kann ja niemand so hochkommen und eine Einzelmacht. Selbst ein Blocher nicht. Und es würde auch nicht ein linker Kontrapart, würde das auch nicht schaffen. Irgendwie funktioniert da Kontrolle, das stimmt. Ja, das US-System hat lange Zeit eben auch gut funktioniert. Mhm. Und es hat ja immer noch etwas Gutes. Ich meine, zum Beispiel die Justiz, die auf der einen Seite grauenhaft ist. Ich meine, das ganze Gefängnissystem, das alles grauenhaft ist, aber trotzdem mal einzelne Richter können eigentlich den grossen Orange Donald stoppen und sagen, Moment mal, nein, das lassen wir nicht durch. Mhm. Das hat dann aber schon wieder etwas, was mich auch ein bisschen beeindruckt. Aber sie haben dort auch, glaube ich, einen grossen Reformbedarf, was das Justizsystem anbelangt in den USA.
Ja, und gleichzeitig kommt es noch darauf an, wer denn in die Posten reinkommt. Also, ich meine, der grosse Skandal mit dem, ich habe den Namen schon wieder vergessen, vor allem, ist jetzt auch wieder ein Jahr her, der, der da die auch Missbrauchsvorwürfe von seiner Highschool- und College-Zeit, der wird der Kaiser Kavanaugh.
Ja, der Bundesrichter, der neue.
Genau,
also der neue vom obersten
genau. Gerichtshof. Dass ja. Wir, eben, das ist halt auch alles eine Frage von der Zeit, wer nachher dort drin sitzt.
Ja, aber vor allem die Präsidenten können dort einen Richter, der auf Lebenszeit dort bleibt, ja. Ernennen.
Oder? Ja, und aber eben in der Schweiz habe ich eben zum Beispiel immer, wenn es um die ganze Köppel-Geschichte von der letzten, ja, sagen wir mal, mindestens fünf Jahre gegangen ist.
Der Köppel?
Also Köppel an sich, der Roger Köppel. Mhm. Und zwar im Sinne von, dass der Roger Köppel, in einem anderen System wäre der Roger Köppel jetzt schon viel, viel weiter. Weil er hätte extrem viel, oder? So seine Zeitung, er ist rhetorisch sehr begabt, er ist sehr...
er ist ein Kämpfer.
Und er ist sehr gut gewesen, also ich finde ihn immer schlechter. So vom Intellektuellen her, heutzutage ist es wirklich schwierig zu sagen, ja, der Roger Köppel ist schon brillant, ich finde, die Zeiten sind ein bisschen vorbei. Also,
er wäre es eigentlich schon. Und er ist vielleicht in sich und es ist interessant, mit ihm über Bücher zu reden und über Biografien und alles. Eine lange Zeit habe ich das auch gemacht und würde es wahrscheinlich immer noch gerne, nur ist er leider zu einem Parteifunktionär geworden, zu einem ideologisierten Parteifunktionär.
Ja, und auch man merkt ein bisschen zu fest an, dass es eben einerseits, glaube ich, um sich geht und um gegen etwas sein. Also das Revolutionäre wollen sie. Und ich habe dann zum Beispiel auch, wo das, der Dani Ries hat ja auch ein Buch geschrieben über ihn.
Sehr gutes.
Sehr gutes Buch und ich habe es sehr gerne gelesen. Und dort ist es eben auch zu dem zwei gegenüberstellen, der Roger Köppel und jemand von der Linken, den ich den Namen wieder vergessen habe, war so ein Superstar oder so ein Kommender, wo alle gedacht haben, ah, der kann gut reden, der ist ein guter. Und der Linke ist noch, ich glaube, bei eineinhalb Jahren ist er wieder zurückgetreten.
Oder hat tut mir den Namen auch nicht in
Sinn. Ja. Aber auf jeden Fall hat er dann aufgehört, weil einfach, wenn er gemerkt hat, so, diese Arbeit kann ich nicht und will ich nicht. Und beim Roger Köppel merkt man das ja auch ein bisschen. Oder das ist das, was im Buch vorkommt, also die Arbeit als Nationalrat, das Uninteressante, die ganzen Dossier etc., dass auf das einfach gar keinen Bock hat.
Ja, vor allem ist das etwas, was ich an den Politikern immer verteidige. Und sage, wenn sich einer zur Verfügung stellt, sich wählen lässt und die ganze Arbeit auf sich nimmt.
Der ganze Scheiß.
Mit all diesen Dossiers. Ja, genau, das wäre der grösste Horror für mich. Ja. Ich bin jemand, der gefragt wurde, würdest du nicht auch gerne in die Politik, wirst du auch gefragt wahrscheinlich. Ja. Oder, und ich sage immer, nein, um Gottes Willen, erstens, ich wäre sowas von einer Fehlbesetzung in der Exekutive sowieso, weil dort könnte ich nicht so das Rand mit der Konkordanz und als Parlamentarier der riesige Arbeitsaufwand. Mhm. Und darum, was ich nie gut finde, ist, wenn man so ein bisschen als Satiremacher oder Komiker Jokes macht über die Politiker.
Ja, ja.
Oder, weil die Politiker sind sowieso dumm und ehrgeizig und korrupt und so. Das finde ich nie gut. Wenn schon, dann muss man es beim Namen nennen und sagen, warum man das nicht gut findet. Oder? Aber die Politiker an sich, muss ich sagen, habe ich grossen Respekt, dass einer das auf sich nimmt.
Aber ich sehe, es wird immer schlimmer.
Ja,
das Staatssystem,
Politik,
können wir echt noch mal kurz anfangen.
Ja. Nein, das geht
mir eben genau gleich, weil die Frage wird mir wirklich oft gestellt, warum gehst du nicht einmal in die Politik? Was völlig eigentlich auch eine absurde Frage ist, nur schon darum, weil wir mit der Satire genau auf der anderen Seite sind. Also wieso sollen wir das, also erstens mal...
Ja, wir haben den Zuckerjob, oder?
Eben, das wollte ich nur sagen. Aber eins vom System her sind ja wir die, die gegen Politik, im Sinne von Politiker und Politikerinnen machen etwas und wir schauen drauf und machen Witz drüber. Wieso sollen wir, es ist ja völlig absurd, dass wir nachher das machen, also ich weiss, viele, es gibt jetzt einige Karrieren von Komikerinnen, eigentlich immer noch Komiker, die politische Karriere machen. Aber ich habe immer, meine erste Reaktion ist auch immer, wenn jemand das fragt, hey, auf gar keinen Fall, ich habe überhaupt keinen Bock auf das. Das ist so ein schwieriger und so ein aufwendiger Job. Und darum, ich kritisiere mega gerne Politikerinnen und Politiker, aber nicht, weil sie das sind, sondern wenn sie halt irgendeinen Seich machen. Und meistens ist es schlussendlich so, dass man wirklich die kritisiert, die eben gar nicht so viel von dieser politischen Arbeit machen, die wir so krass und so anstrengend finden.
Wie ist es denn bei dir? Wirst du angefragt von politischen Parteien oder von Komitees oder so zum Auftreten bei ihnen? Und wenn ja, machst du das?
Ja, ich werde angefragt und mache ich auch. Solange ich. Ja, ich mache es einfach. Ich trete dort auf und.
In jeder Form. Also in jeder Form. Oder es gibt, es kommt darauf an. Ich meine nicht eine politische Veranstaltung, wo verschiedene Parteien dort sind oder Diskussionen und so. Das ist klar. Das kann man sehr gut machen. Aber so delegierte Versammlung von den Parteien.
Ja, ja. Gas. Habe ich schon gemacht, ja. Auf jeden Fall. Ja.
Nein, das habe ich. Habe ich gedacht, da halte ich mich auch draus.
Bei mir war es so, das erste Mal. Jetzt müsste
ich sage nicht, das ist das Gute, finde, weil ich mich daraus halte.
Nein. Ich finde, es ist einfach eine legitime Diskussion. Für mich war es erstens mal lange keine Diskussion, weil das einfach Aufträge sind, die ich gebraucht habe. Also so auch ein bisschen zu meinem Leben blöd gesagt. Also, es ist auch ein Privileg, gewisse Auftritte nicht können zu machen. Oder? Jetzt kommt es langsam. Bei mir, ich habe es immer so gehalten, dass ich jede Anfrage von jeder Partei, die kommt, anschaue und überlege, ja oder nein. Je nach Anlass, je nach Partei. Nicht wegen der Partei. Natürlich ist es so, wenn mich jemand anfragt, dann ist die SP, sind es vielleicht noch die Grünen oder die alternative Liste oder so.
Bei mir ist es eben einmal so, dass bei mir eine gewisse Figur wählt. Also, das Lustige war, dass ich schon von. Ich glaube, mindestens von 3 oder 4 SVP-Sektionen die Anfrage bekommen, ob ich für den Ueli Maurer spielen kann.
Und das sind gegenüber die Sachen.
Ja, nein, es hat mich gereizt. Aber weißt du, du stellst dir dann nur vor, du bist dann dort noch zu, und dann denkst, du reisest an, du musst dich dort mit Maskenbildner und Zeug und stehst dann dort rein. Und irgendwie habe ich gefunden, irgendwie. Da habe ich lieber irgendwie meine Position von außen, die deutlich ist, aber die von außen ist.
Also bei mir ist es so, zum Beispiel, ich finde, es ist auch eine Frage von der Zeit, im Sinne von, wann ist das gewesen? Weil zum Beispiel, wenn vor 10, 12 Jahren die SVP gefragt hätte, bei irgendeinem Anlass, sie brauchen einen Unterhaltungsteil und überhaupt nicht mit Politischem und so. Mir geht es zum Beispiel auch, wenn ich zum Beispiel zu der SP gehe, dann ich am liebsten unpolitische Satire oder Comedy machen und wenn, dann auch gerne so ein bisschen gegen die Linke, nicht weil ich mich extrem revolutionär fühle, sondern weil das Einzige ist, was interessant ist, ich muss denen nicht sagen, dass ich irgendwie ein Plakat von der SVP mega blöd finde. Das ist relativ, soll man sagen, uninteressant. Oder? Aber dort mal wäre ich zu der SVP gegangen und zwar ohne so viel überlegen. Und zwar einfach, weil dort mal die SVP noch können sagen, es gibt eine gemäßigte SVP, die SVP macht so und so Politik auch, nicht nur das und das. Und es ist zum Beispiel vor, jetzt schon 3, 4, 5 Jahren, schon mal eine Anfrage von einem SVP-Nationalrat für einen privaten Anlass. Und dann ist halt die Agentur gegangen und die haben dann mich gefragt. Und ich habe so gesagt, ich würde es machen, aber nur, wenn ich es darf, dokumentieren, wenn ich darüber reden darf. Das heisst, ich würde vorher sagen, dass ich dort hingehe, ich würde nachher erzählen, wie es war. Und das hätte ich vor 10, 12 Jahren noch nicht gemacht. Und das hat sich dann recht erledigt, sie haben das dann gleich nicht wollen. Und ich habe das darum...
Sie haben dann doch den Gülle genommen, wahrscheinlich, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob sie sich den Gülle können leisten können. Das ist eine Frage. Und bei mir ist es einfach so, ich sage eben halt wirklich, wenn jetzt ein SVPler, nachdem er das gehört hat, würde sagen, ja, was ist das denn für eine Definition von Demokratie und Freiheit und so, das können wir nicht mal mehr einfach einen Komiker anfragen. Und dann sage ich jetzt eben nein, nicht mehr. Also halt nicht mehr so, wie es mal hätte, früher mal, weißt du noch, vor der Abspaltung von der BDP etc. Jetzt haben für mich alle, die SVP wählen, die SVP Politik machen, haben seit 10 Jahren mindestens zugeschaut, bei so viel Zeug, wo so dermaßen nicht okay ist, dass sie nicht mehr können sagen, ja, Seb ist nicht mehr so mies, aber ich bin eigentlich für die Landwirtschaft oder was auch immer. Das ist für mich vorbei.
Also gut, wir machen jetzt den gleichen Fehler wie alle machen. Wir reden nämlich nur von der SVP.
Ja.
Und ich habe es nicht einmal als das gemeint. Ich habe bei allen Parteien jetzt abgelehnt, dass ich dort hingehe. Wobei, da meine ich natürlich nur, wenn ich dann einen Stand-up-Auftritt habe als Figur, häufig als Freddy Hinz oder wenn ich als ich selber hingehe und einen Talk mache oder so, Von dem rede ich. Mhm. Natürlich rede ich nicht von Aufführungen, die wir sonst machen. Mhm. Ich meine, Giacomo Müller in Therapie oder alle Aufführungen da im Casino-Theater, im Zirkusknie sowieso. Mhm. Das ist, sind von allen Parteien dort. Mhm. Und das ist auch gut so. Ich kann einfach denken, ich will mich nicht. Das hat wahrscheinlich auch noch eine Auswirkung gehabt wegen meiner Sendung oder meinen Sendungen, die ich hatte, wo man natürlich immer Politiker auf die Schippe genommen haben. Und natürlich, weil es in der Natur der Sache liegt, am meisten der SVP. Mhm. Das ist ja klar. Habe ich mich nicht vereinnahmen lassen. Auch nicht bei Politikern, die mir sehr sympathisch sind, die ich auch wählen werde, gehe ich nicht ins Komitee und bin dort das Komitee, einer der Mitglieder vom Wahlkomitee oder vom Wiederwahlkomitee. Ich mich nicht zurückhalten, auf Social Media zu sagen, wenn ich gut finde und wenn ich unterstütze bin oder wenn ich like und alles und so. Aber in einem Komitee hocken, irgendwie ist mir das einfach ein bisschen zu unheimlich.
Ja, ja. Nein, aber das würde ich aus diesen Gründen auch nicht machen. Ich würde es aber einfach nicht machen, weil ich keinen Bock hatte, um in einem Komitee zu sitzen.
Das ganz kommt dazu. Das kommt mal
das habe ich
dazu.
Wirklich
ja, das kommt genauso dazu und vielleicht das, was ich vorher gesagt habe, habe ich das verdeckt mit dem, es tönt ein bisschen besser. Ja. Nein, ich auch, Komitee, ja. Grauhaft. Ja, komm, verschlafen wir gerade Füße.
Ja, und für mich ist es eben genauso, das fasst wirklich ein bisschen zusammen. Ich sehe jetzt, durch das, dass ich in den letzten 3-4 Jahren mit den Videos, mit allem Möglichen, über sehr viele aktuelle und politische und gesellschaftliche Text gemacht habe, habe ich auch mehr, noch bin ich aktiver, sozusagen, habe mich aktiv mit der Politik auseinandergesetzt als sonst schon. Vor allem mit Politikerinnen und Politikern. Das heisst, mittlerweile sehe ich so ein paar Politikerinnen und Politiker, vor allem recht viele Politikerinnen, wo ich so finde, oh, die sind hure gut. Die finde ich gut. Und dann, ich unterstütze die eben, wie du sagst, zum Beispiel, indem ich darauf hinweise, weil ich einfach will, wie ich das bei Künstlerinnen und Künstlern auch mache. Ich will einfach, dass die Leute sehen, hey, die Person ist übrigens sehr gut in dem. Und nachher könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr wollt oder nicht.
Aber das finde ich auch.
Vor allem, wenn es um Politik geht, wir weisen so oft darauf hin, wenn jemand ein Double ist. Und die haben ja eh schon genug Publicity. Also vor allem mit dem letzten Stumpfsinn haben sie Publicity. Und darum gibt es ja auch...
Du meinst den Glarner-Effekt.
Den Glarner-Effekt, der jetzt auf alle möglichen anderen Namen auch geht. Oder? Aber der Glarner ist halt natürlich so der... Der ist, wie soll man sagen, eine Galionsfigur von dieser Form von, wie soll man sagen, Publicity-Idiotie. Was der manchmal schreibt, das ist ja wirklich, geht ja auf keine Kuhhaut.
Gut, dann muss man sagen, die Grünen sind haarscharf an so einer Figur vorbeikommen jetzt.
Mit dem Jonas Rücker, oder?
Nein, mit dem Tami Glauser.
Aha, ja.
Ich weiss, es ist ein bisschen hart, wenn man das so sagt.
Nein.
Aber es stimmt natürlich, wenn man es genau vergleicht.
Ja, ich glaube nicht in dieser Extremität, aber sie ist natürlich in die Richtung gegangen, weil sie durchaus in den wenigen Interviews, wo sie hatte, hat immer wieder geschafft hat, um etwas zu sagen, wo du findest, oh nein,
schade.
Oh nein, nein, lieber nicht.
Also gut, da muss man sagen, um das Thema vielleicht gerade Tami gerade wieder abschließen, Respekt, dass sie sagt, sie sei noch nicht so weit, sie hätte Fehler gemacht und sie hat einen grauenhaften Shitstorm erlebt, wo niemand will erleben will. Und einen Shitstorm, der nicht nur mit den Äußerungen zu tun hat, sondern auch, weil sie eine Frau ist, weil sie eine Lesbe ist. Und das ist Horror, wenn einem das passiert. Und darum Respekt vor dem. Aber wahrscheinlich ist es für die Grünen gut.
Ja, aber ich will dazu gleich noch sagen, wenn man auch bei dem Fall wieder merkt, ist, dass es auf dieser Seite bei den Grünen und bei den Linken, bei der SP, einfach auch früher noch so etwas gemerkt wird bzw. gestoppt. Also das beste Beispiel war Jonas Fricker, oder? Fricker hat er geheißen. Wo er da den Holocaust-Vergleich gemacht hat, wo es um Tierhaltung gegangen ist. Dort hat er ja alles falsch gemacht, wo man sich überhaupt kein überlegen
kann. Und der Ursprung war ein so ein Satz gewesen eigentlich, oder?
Wie meinst du? Also
der Vergleich mit dem Holocaust?
Ja, es sind mehrere Sachen gewesen. Also das halt, der Vergleich ist halt...
Also es war der Ursprung gewesen und nachher ist ein Fehler nach dem anderen dazu.
Ja, genau. Also wenn du die Rede mitgelassen hast, hast du so gefunden, oh nein, echt, oh nein, das auch noch, oh nein. Ja. Ich will es auch gerne wiederholen. Was aber dem passiert ist, der tritt dann halt zurück, teilweise auf Druck von Leuten etc., aber auch selber, oder? Ja. Und dann ist das vorbei. Und das ist der Unterschied. Dort wird dann halt zurückgetreten und das irgendwie sozusagen... Die Kontrolle funktioniert. Und dann auf der genau gegenüberliegenden Seite, zum Beispiel bei der SVP, aber auch teilweise bei der FDP, wenn es um Spesen, was auch immer geht, ist es entweder kein Problem oder sogar noch ein Beschleuniger.
Jetzt gerade am Nachdenken. Und ich würde behaupten, wenn es dort so ganz von Anfang an mit einem Promi, der dazukommt, und dann sagt, ich weiss nicht, wenn jetzt der Göllen würde kandidieren für die SVP und der Stuss rausgelassen hätte oder einen ähnlichen Stuss rausgelassen hätte, habe ich das Gefühl, würde es auch zu einem Rücktritt kommen. Aber es kommt dann einfach auf die Person an.
Ich glaube, im Fall wirklich, es geht länger. Vor allem mit dem Göllen.
Ja, währenddem ich es jetzt gesagt habe, habe ich auch ein bisschen das. Wobei ich muss sagen, mit der Tami hatte ich eher Mühe gehabt, dass sie dort als Veganerin versucht hat, irgendwie eine Boykottaktion zu gründen gegen den Zirkus Knie.
Aha, ja.
Obwohl sie noch nie dort drin war und die Tierhaltung dort nicht kennt. Aber einfach nur schon die Tatsache, dass die dort Tiere auftreten lassen. Mhm. Oder das hat dann dort auch so ganz komische Sachen geführt, dass ein paar Veganer-Aktivisten hingekommen sind. Und unser Ross fotografiert haben, wo wir mit Mike und ich auftreten, der Campo, in dem Käge, wo er ist, vor dem Auftritt. Mhm. Das ist ein bisschen ein kleineres, weil er ist putzt und gestrickelt und alles und so. Und dann fotografiert sie es und behauptet, er könne sich nicht kehren dort rein. Das ist 5 auf 10 Meter gross, also das müsste ein grosses Ross sein, das sich nicht kehren kann. Und vor allem nicht die Tatsache, dass der einen halben Tag mindestens auf der Weide ist, wie alle Ross. Mhm. Auch wenn der Knie in Zürich ist. Sie werden mit Lastwagen immer wieder hin und her gefahren. Also hin und her gefahren. Sie sind mindestens manchmal ganze Tage lang auf der Weide, an allen Orten. Mhm. Und wenn dann jemand herangeht und zeigt, grad, man muss so ein Unternehmen boykottieren, dann finde ich das eigentlich, das ist dann eigentlich mein grösseres Problem gewesen, das ich dort hatte. Mit der Tami, vor allem mit einer, wo vorher bei sämtlichen Modelabel gemodelt hat, jahrelang, wo Quälpelz verarbeitet haben. Also ja, das finde ich dann manchmal halt einfach auch etwas.
Ja, also natürlich, wie man es gerade sozusagen von der politischen Arbeit her anschaut, eben ist auch dort, sollte man sozusagen, man sollte alles, was man angeht und kritisiert hat, so fest wissen, damit man mit Kompetenzen kann nachher sagen, dass man es gut oder schlecht findet.
Ja, es hat einen anderen, irgendeinen Veganer-Aktivist, übrigens nichts gegen Veganer, ihren Respekt vor jemandem, der das macht, aber sie sollen das für sich machen und nicht anfangen, irgendetwas behaupten über andere, wie das zum Beispiel, der ist hingegangen und hat eins von der Kamel fotografiert, wo dort gestanden ist, im Zoo, im Zirkuszoo innen, oder? Und das hat geregnet dort und er hat ein Foto gemacht und hat gesagt, das kranke Kamel, das früher dort stand, das Kamel ist nicht krank gewesen, sondern es hat Mauser. Das ist, im Mai verlieren alle Kamel ihr Fell und sie sehen scheiße aus. Das wissen sie, glaube ich, selber auch. Sie genieren sich einmal fast ein bisschen, wenn man es anschaut. Okay, steht das dort und es früheren steht es hier, krank. Und ich meine, es sind kasachische Kamele, die 20 Grad Minus haben, wenn sie dort sind, wo sie herkommen. Ja. Und dort dann wollen sie ja die Veganer wieder tun. Mhm. Oder von Natur aus. So. Und es ist einfach so Zeug, finde ich dann. Und das ist dann, das gibt dann irgendwie Anlass für Kritik. Ein bisschen an unserer Szene, im weitesten Sinn, oder? Ein bisschen in die linke und die grüne Szene. Und du hast ja gesagt, machst ja du auch gerne Jokes. Und ich auch. Wir kennen ja das am besten. Und das sind manchmal Sachen, die einem fast mehr noch nerven, als jetzt bei den Rechten, wo man sowieso meint, wir wissen, die sind halt so.
Ja, also so etwas grundsätzliches Problem ist, auf der ernsthaften Seite schadet es einer Diskussion. Oder Diskussion, man kann Diskussion führen über Tiere im Zirkus grundsätzlich.
Ja.
Man kann auch spezifisch, bei welchem Zirkus wird wie.
Genau, das ist das Entscheidende, bei welchem Zirkus. Mhm. Oder? Also ich meine, Zirkus Knie kommt das Platz über vom Schweizer Tierschutz vorbildliche Pferdehaltung. Mhm. Mhm. Ich meine, alle privaten Pferdehalter können an einem Ross nicht so viel bieten wie der Zirkus. Mhm. Sie sind immer in Bewegung, sie sind auf Weide, sie werden beschäftigt, sie werden viel älter als alle anderen Tiere. Mhm. Sie schmusen mit ihren Pflegern. Mhm. Es ist unglaublich. Aber keiner von denen ist hingekommen und hat das angeschaut. Wir konnten hinkommen, wir haben alle eingeladen. Mhm. Es kommt niemand. von denen.
Und eben ganz allgemein gesehen ist es bei so Sachen sozusagen das Problem von der Linken sehr oft das sogenannte Choose Your Battle, oder? Wo tust du wie viel Energie aufwenden und wie viel Zeit und Energie hast du überhaupt, oder? Und ich habe immer das Gefühl, dass schon bei der Linken, dass sie sich teilweise so Leute sich das Einfachste nehmen. Und dort halt auch alles drin hineinbuttert, weil es auch einfach ist, zum Beispiel teilweise moralisch dort richtig zu sein. Und dann hauen sie dort alles drin, weil andere Themen wären halt ein bisschen, wie soll man sagen, vielschichtiger und kontroverser. Und selbst ist eigentlich das andere Problem von der Linken, dass die Linken sich eigentlich ständig mit Sachen sehr viel umschweifender und umgreifender müssen auseinandersetzen. Oder? Also, weißt du, so wie zum Beispiel, wenn.
Müssen oder wand, manchmal auch. Wand.
Ja, ja, sie wollen, aber sie, eigentlich, wenn du, so, wenn du Politik von der Mitte nach links machst, also in dem Spektrum, dann wirst du immer weniger befriedigendere Antworten geben auf der Oberfläche. Also das beste Beispiel ist für mich immer das mit der Verschleierung von der Frau. Also wenn zum Beispiel eine verschleierte Frau, dann können die Rechten mega einfach sagen, nein, wollen wir nicht, weil wir wollen sie eh nicht da haben. Und dann ist das Thema gegessen, oder? Und die Linken müssen sagen, ja, einerseits aus sozusagen Kultursicht, sie wollen schon, dass sie so leben können, wie es für sie gut ist, aber aus frauenrechtlicher Sicht, und es ist mega mühsam und sie können schlussendlich eigentlich immer nur sagen,
aber wenn
es ist
das halt Bild so anschaut von einer verschleierten Frau und voraus läuft ein Mann in der Badhose, ja, kann man nicht mehr gross argumentieren und sagen, das ist halt einfach die fremde Kultur, die sie können. Dürfen du aufs Leben.
Nein, natürlich nicht. Aber ich meine es wirklich im grösseren Zusammenhang, weil es dann auch ein Unterschied ist, ob es ein Nicap ist oder ein Kopftuch. Genau. Aber all die Unterschiede müssen die alle machen.
Ja, das sind so eben die Unterschiede. Aber eben die Unterschiede, weißt du, jetzt gerade in Zürich zum Beispiel gibt es ja einen Vorstoss von einer grünen Gemeinderätin zusammen mit einem SP-Gemeinderat, dass sämtliche Tierschaus in Zürich verboten werden sollten. Mhm. Also einmal alle gerade, sie benehmen sich, wie das Klischee ist, wo sie haben von der Rechten aus gesehen. Mhm. Die Rechten sagen, das sind die Linksgrünen, sind Verbotsparteien, oder? Und sie benehmen sich auch so. Mhm. Und anstatt dass sie schauen, was für Tierschauen, dass es heute keine Tierschauen mehr gibt mit Delfin, mit Leuen, mit Tieren, die sich nicht für das eignen, wo man nicht artgerecht kann halten und so. Aber dann Pferdeschau oder Hundeschau. Hunde, ich meine, wer mal eine Hundeschau gesehen hat, gesehen, wie Freude die Hunde haben, wie sie dort spielen können. Oder? Dass man dann gerade beides muss. Und das bestätigt das, was du sagst. Oder?
Aber und eben selbst macht dann halt sehr viel Spass, zum auf selbst loszugehen. Es ist nur manchmal, ich habe das Gefühl.
Als Satiriker, meinst du jetzt?
Ja, ja. Ja, genau. Als Satiriker sozusagen auf die komischen Sachen loszugehen. Was ich manchmal habe, wenn man gerade von Energie und Zeit redet, wie viel wendest du für was auf, ist dann einfach auch, manchmal muss man sich auch sozusagen, wenn auch rechte oder bürgerliche, sagen wir mal bürgerliche Vorwürfe, so ja, man macht so Satire über die FDP und über die SVP zum Beispiel und teilweise über die CVP und nicht so viel über die SP und die Grünen etc. Dann sage ich immer, ja, das stimmt. Und einerseits, ich würde auch gerne manchmal sozusagen am Allebersee an Karren fahren, weil ich jetzt endlich mich eingelesen habe in die eine AHV-Reform und dann merke, dort sind die Punkte, die mich stören. Aber in dem Moment kommt halt der Christoph Blocher und lässt sich von einem Traktor irgendwie einen Amrisierler runterziehen. Oder ein FDP, weißt du, die FDP hat sich so aufgeregt, dass sie die ganze Zeit Fokus war von der Satire, unter anderem auf Late Update und so. Oder? Und ich habe mit dem Andrea Caroni über das geredet. Dann habe ich gesagt, hey, wenn ihr halt ein halbes Jahr lang so Vollgas gebt,
wenn ihr den Stoff dazu liefert, müssen wir ihn verarbeiten. Ja. Das sage ich ja auch immer. Das haben wir auch bei unserer Sendung immer gesagt. Oder? Natürlich ist die SVP relativ viel vorgekommen. Aber mit Grund, die SVP hat auch jahrelang, oder macht das auch heute noch, die politische Agenda bestimmt. Mhm. Sei es jetzt ganz aktuell mit dem grauenhaften Nazi-Vergleich mit den Würmern, die den Äpfel zerfressen, oder? Oder früher noch mit all ihren Plakaten, mit all ihren Äußerungen, mit dem Andreas Glarner. So einen muss man kommentieren als Komiker. Mhm. Nicht einmal nur als politischer Komiker, sondern so einfach ganz normaler Komiker. Mhm. Weil es einfach zum Teil unter alles auch. Ich finde ja zum Teil auch, wenn ich jetzt so verfolge, wie viele Exponenten von der Rechten jetzt jeden kleinen Scheiß von Donald Trump verteidigen. Mhm. Und dann denke ich manchmal, mein Gott, irgendeine gewisse Erkenntnis sollte doch die Idee haben, was das für eine Person ist, mal abgesehen von links und rechts, mhm, von seiner Wirtschaftspolitik, ja oder nein, mhm, sondern einfach, was das für eine Person ist. Und eben, sie liefern nun einmal jetzt einfach den Stoff und den muss man verarbeiten.
Ja, und gleichzeitig, es ist ja trotzdem immer noch, und das überlegen wir uns eigentlich ständig, es ist ein schmaler Grat zwischen, was muss man bearbeiten und was sollte man lieber einfach sagen, hey, dem will ich gar keine Plattform geben, oder? Das ist auch klar. Aber gleichzeitig, also das eine Problem ist, finde ich, das war ja schon beim Blocher so gewesen, oder? Man hat irgendwie 10 Jahre lang mindestens Witz über den Blocher gemacht, bis irgendwann jemand gefunden hat, ja, Blocher wird immer das Gleiche. Aber das Problem ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand wieder auf Blocher nicht aufhört, dann könnt ja wir auch nicht einfach aufhören. Nur, unser Anspruch muss sein, unsere Witze müssen einfach immer noch gut sein. Oder sogar besser als früher. Das ist der einzige Grund, warum man Blocherwitz nicht machen sollte, ist, wenn er halt schlecht ist. Mhm. So wie bei allen anderen Witz auch.
Ja, oder wenn du dann mal vor ein Publikum gehst und einfach Blocher sagst und die, mhm, Leute schon lachen, dann schämst du dich ein bisschen. Oder,
ja,
oder wirst dich schämen, wenn du das machen würdest.
Ja, vor allem, weil das ist... Das
langt dann manchmal schon.
Ja, ja, das ist immer so lustig.
Gesinniges Lachen.
Ja, wenn Leute zum Beispiel... Wenn Leute, unterscheidet zwischen Comedy und Kabarett. Oder? Dann sagen sie immer, Comedy, das ist so flach, da geht es immer und vulgär und was auch immer. Nein, nein, das geht nicht. Ich gehe nicht ins Kabarett. Und dann gehen sie ins Kabarett und dort hat es dann, es hat super Sachen. Aber dort hat es irgendwann auch so Lehrer-Kabarett,
ja, gut, wo jetzt einmal... Gut, jetzt Blase rein.
Ja, ja, aber das Lustige ist, dass sie sozusagen sagen, sie gehen nicht Comedy schauen, ein bisschen, weil sie nicht... auf die Signal reagieren, auf das Banale. Aber eben, es muss dann manchmal im Kabarett einfach nur dreimal CVP sagen oder irgendwie irgendein so, eben Blocher. Und sie reagieren genau auf die Keys, wie wenn jemand sagt, meine Freundin braucht lange im Bad, in der Comedy. Oder? Und das ist das eine. Und das andere ist noch, ich bin tatsächlich mittlerweile sehr froh, wenn es so Themen gibt, wie zum Beispiel gerade das mit dem Öpfel und mit den Würmern. Wenn die so offen schlecht gemacht sind. Also sie sind wirklich mal sehr viel geschickter gewesen.
Ja. Wenn sie so schlecht auch zeigen.
Ja, aber das Gute ist, ich muss gar nicht mehr. Es kommt in der Schlagzeile. Jetzt habe ich ja eh mega viel zu tun, oder, mit dem Tabu und so, aber dann kommt die Schlagzeile und ich finde so, oh Mann, ey. Ich sehe alles. Ich sehe alles, was das Problem ist. Ist auf den ersten Blick, oder? Und dann kommt aber dann kommt der Kommentar, kommt der Kommentar, kommt der Kommentar, kommt der. Und ich sehe die alle und finde so, ah super. Ah super, jetzt muss ich nicht mehr.
Ja, sie erledigen sich auch fast selber mit dem.
Ja, seitdem ja sicher.
Wobei,
ja.
Gell, manchmal habe ich auch gedacht, beim Trump, also ich meine, was der sich leistet, der erledigt sich selber. Aber seine Basis hat er immer noch mit dem und verstärkt sie sogar noch ein bisschen. Mhm. Darum ist manchmal heikel, das zu denken.
Ja, aber ich glaube wirklich, dass es in Amerika noch mit dem System einfach mehr zusammenhängt. Ich glaube, auch das kann man sich in der Schweiz weniger leisten. Man kann sich immer noch relativ viel leisten. Eigentlich ist auch eben so ein Andreas Glarner wäre eigentlich auch prädestiniert, um zu sagen, also irgendwann muss doch jetzt mal einfach fertig sein, oder? Und funktioniert da immer noch. Aber so fest...
wie ja, was heisst fertig sein? Nicht mehr gewählt werden?
Ja, oder? Genau.
Das wär's dann.
Ja. Ja, klar. Entweder Rücktritt von selber, dass er merkt, so, ich glaube, ich bin nicht mehr irgendwie en vogue oder halt, mhm, abgewählt werden.
Komm, wir reden noch ein bisschen von Tabu.
Oh ja.
Deine neue Sendung. Habe ich vor ein paar Tagen angeschaut, mhm, nicht direkt live dort, habe ich am Abend nicht können, habe sie 2 Tage später angeschaut und ich muss wirklich sagen, Renato, es tut mir leid, ich habe sie einfach wahnsinnig toll gefunden. Ich, ja, bin wirklich rundum einfach, ich hätte jetzt gerne so ein kritisches Interview mit dir geführt oder so, oder die alle gesagt, was falsch ist und so. Nein, es ist wirklich einfach, erstens mal ist es mutig. Das hat man von Anfang an gewusst, oder? Dass es mutig ist. Und zweitens bist du die richtige Mischung dort, um das zu machen. Du bist ein Komiker, du bist spontan, du kannst Empathie zeigen und du bist ja auch so ein bisschen ein Knuddeliger.
Ja. Ja, ja, das stimmt.
Du tust selber knuddeln und du bist auch, ja, ein bisschen das und so. Und zwar nicht von der Schärfe her, von dem, was du rauslässt, das finde ich toll. Und es ist eine gute Kombination auch. Und ich muss sagen, ich habe die Sendung, ich bin ja sowieso bei so Sachen, wenn mich dann so etwas packt, bin ich ja näher beim Wasserboot. Oder? Mhm. Ich bin immer wieder gerührt. Mhm. Bei Szenen, erstens mal mit diesen 3 wie sagt man, nicht behindert, sagt man, oder? Was ist der Oberbegriff, den man jetzt eigentlich noch so sagt?
Also der ganze
Behinderte darf man sagen, oder?
Man sollte immer noch mindestens das Wort Mensch dazu tun, dann geht eigentlich fast alles.
Okay.
Also ein behinderter Mensch geht, am besten ist auch immer Menschen mit Behinderung. Ja. Nur das Problem ist natürlich, Menschen mit Behinderung ist dann eben so der Überbegriff. Sie sind Menschen mit einer körperlichen oder Sinnesbeeinträchtigung.
Ja, genau, das war immer der Begriff, genau. Ja. Warum immer gehört. Genau. Also würde ich nur das mal abschlüsseln. Es ist wirklich toll. Also wenn du das so durchziehst, jetzt kommt ja dann die nächste, kommt das jetzt jeden Sonntag an.
Genau.
Gell? Ja. Die nächste, das ist wie eine Staffel, die wir schon gemacht haben.
Genau, ja.
Und ich bin wahnsinnig gespannt auf die weiteren. Aber wenn du es in dem Stil schaffst, wirklich toll. Ich könnte mir jetzt niemand anders vorstellen, wo das jetzt besser hätte können machen und schon gar nicht ich. Also ich wäre das sowas von am falschen Ort. Aber
ja,
sag mal, wie das war zum Arbeiten?
Es war einfach mega streng. Das ist das einzige ansatzweise Negative, was ich sagen kann, ist, dass es sehr streng war. Es war sehr viel in relativ kurzer Zeit. Und dazu aber halt, es war mega schön, es war mega interessant. Und es ist von A bis Z, und ich bin wirklich nicht der Typ für so, es war so eine intensive Erfahrung und so, sondern ich hatte einfach eine verdammt gute Zeit gehabt, die ganze Zeit, wo ich, von A bis Z, wo ich mit dem
angefangen habe. Es kommt auch
rüber. Ja, und das ist auch...
Aber es kommt auch bei den anderen rüber.
Bei den Protagonistinnen, ja, und Protagonisten, genau. Ja. Und das ist ohne, also nur so geht es. Also vor allem von ihrer Seite aus. Ich meine, ich könnte ja noch, wenn es mir mal schlecht ging, wenigstens noch, ich bin gleich immer noch ein Bühnenkünstler und könnte vielleicht noch gute Miene zum bösen Spiel machen. Wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad.
Bei ihnen geht es als Lebigen, um es mal so ein bisschen drastisch zu sagen.
Oder? Ja, und ja, also teilweise sehr, sehr explizit ums Lebigen. Also, und für mich war es immer schon so, wo es um das Konzept gegangen ist, ich hatte nie Angst gehabt. Ich habe nie mehr Gedanken gemacht, also um mich sowieso nicht, weil ich mir sehr viel nicht so Gedanken mache. Aber ich habe das Konzept gesehen und bis vom Konzept sehr, sehr überzeugt gewesen. Und nachher, weil ich sehe, mit wem dass ich zusammen arbeite, im Team selber, sozusagen hinter den Kulissen, noch mehr. Weil eben da kann eben ein Tonmann, der unsensibel irgendetwas rauslässt, dann sind die 4 Tage vorbei. Und die 4 Tage sind auch super eng gestaffelt, wo wir einmal im Ferienhaus waren, sozusagen der dokumentarische Teil. Und ich bin wirklich so, am 19. Mai hat der erste Doku-Dreh angefangen und am 5. Juli war der letzte Stand-Up-Dreh. Vorher hatte ich natürlich noch 2-3 Monate Sitzung etc. Und in dieser ganzen Zeit und auch in der intensivsten Zeit, ich bin nie aufgestanden und habe das Gefühl gehabt, Mann, schießt mich das jetzt an. Und vor allem muss man es eben darum noch klar sagen, ich bin einmal teilweise, die Dreh, oder die gehen von morgen 8:30 bis am Abend, sagen wir 8:30, so, ist etwa so das Ding gewesen. Und ich bin jeden Abend etwa um 9 ins Zimmer und habe nochmal eine Stunde geschrieben und bin dann ins Bett und beim nächsten Morgen nochmal 1,5-2 Stunden früher aufgestanden, um 6:30, 7 und habe wieder geschrieben. Und das sage ich jetzt nicht zum Zeigen, leck, bin ich ein geiler Sieg. Es ist eh nicht, also ich habe müssen, oder? Es ist anders nicht gegangen. Aber wenn man das anschaut und trotzdem, ich kann von mir sagen, ich habe die ganze Zeit nie das Gefühl gehabt, boah, schieß mir das jetzt an, spricht es extrem für das ganze Projekt.
Wie ist das, wie weit bist du redaktionell beteiligt gewesen, auch in der Auswahl von diesen Protagonisten?
In der Auswahl eben gar nicht. Und zwar aus dem Grund, das Casting hat sozusagen hat das Team übernommen, Produktion, weil man hätte ja auch nicht wollen, dass ich die schon so gut kenne.
Mhm. Weil das macht Sinn, ja.
Ist ja allgemein, du kennst das ja bei Talks nicht unbedingt so gut, wenn man jemanden schon zu fest kennt, oder? Aber in dem Fall eben drum nicht, weil durchaus die Sendung ja müsste so exemplarisch eigentlich die Situation darstellen, die es in der Gesellschaft zu wenig gibt. Nämlich, dass man relativ unbedarft auf die Leute trifft und dann mit denen ganz normal redet. Wenn ich natürlich vorher schon alles gewusst hätte, dann komme ich da über wie irgendwie so wie ein Betreuer oder wie so ein Professor, der alle Krankheiten schon kennt. Das ist natürlich auch schön, in der ersten Sendung habe ich ja den Fehler gemacht, wo ich dem Jochi als erstes sage, da mit deiner Krankheit. Und der so, nein, das ist eine Behinderung, nicht eine Krankheit. Ich so, oh Mann.
Ja, aber das ist gut. Es ist gut,
ist und das ist drin. Wichtig. Ja, ich bin mega froh, dass das drin
ist. Das ist das, was jedem Zweiten passieren würde.
Ja. Und das ist, glaube ich, und das ist auch das Wichtigste. Also ich sehe diese Sendung als eine einzige grosse Entspannung. Also die Sendung ist allgemein visuell, sie ist sehr weitwinklig, sie ist sehr langsam.
Sie ist schön gemacht.
Sie ist sehr schön gemacht.
Muss ich sagen, ja.
Und es hat viel Platz zum selber denken. Es gibt keine Off-Stimme, oder? Man wollte niemandem erzählen, wie jetzt was jetzt muss gemacht werden. Und darum, es ist eine Entspannung, es ist eine Normalisierung und für mich eben auch.
Es war eben das Gute daran, gewesen, dass Komik ist ja dann nicht erst dann gewesen, wenn du vor denen performst. Mhm. Sondern sie ist auch drin im allgemeinen Umgang, oder? Mhm. Also zum Beispiel die Szene, wo du einem von denen, ich glaube, du tust eine Sonnencreme einstreichen,
ja,
im
Gesicht,
und du sagst, es ist eigentlich schon alles drin, aber ich
lande einfach gerne
im Gesicht rum und so. Das sind so Sachen, die extrem locker daherkommen und du merkst, das sind auch die Protagonisten, haben Freude gehabt an diesem Tonfall,
ja,
und an dieser Atmosphäre. Und wahrscheinlich haben sie so auch mehr aufgemacht, als sie das an anderen Orten machen. Oder?
Ja, und das muss man noch sagen, selbst ist einer der wenigen Momente, wo ich gar nicht gecheckt habe, dass die Kamera läuft. Ah. Und sonst hast du es einmal noch gesehen, noch ein bisschen, aber man vergisst es sehr. Aber dort ist wirklich, wenn ich die Sendung gesehen habe, habe ich gefunden, ja, ist gut. Aber um diese Art von Schönheit visuell überkommen, haben wir natürlich schon weniger reportagemässig können sein als in anderen Sendungen. Ja. Oder weil das sehr viel Stativ gemacht ist. Und das andere ist, du sagst eben, sogar in dem Doku-Teil ist es einmal lustig. Und das ist eben genau darum, weil wir im Konzept so, dass, weil das im Konzept so klar getrennt ist. Im Doku, in diesen 4 Tagen im Ferienhaus, ich habe das teilweise sogar noch den Leuten gesagt, da muss niemand lustig sein. Ihr müsst nicht lustig sein, nicht einmal ich muss lustig sein. Und das wäre das Schlimmste überhaupt, wenn ich müsste dort so, hey,
Pause los, der Klon.
Genau. Und durch das, und ich habe ihnen gesagt, und lustig wird sowieso. Und das passiert dann eben auch. Also dass das Konzept vertraut darauf, dass es von selber lustig wird. Was und wenn nicht, auch okay.
Oder? Was sind denn das für Leute gewesen, die auch sonst noch in dem Theater hineingehockt sind, wo deine Performance...
Das sind gewesen, eben sie drei natürlich eben in der ersten Reihe.
Das hat man gesehen,
nachher
ja.
Die Familie und Freunde so ein bisschen.
Sind schon ein bisschen, das Umfeld sind schon ein bisschen drin. Es ist nicht so, dass es wie so ein bisschen halb öffentlich gewesen wäre oder so.
Es ist komplett öffentlich gewesen.
Ist es gewesen?
Also es ist ausgeschrieben gewesen. Man hat sich können anmelden, wie bei jeder anderen sozusagen Aufzeichnung vom SRF. Ja. Wir haben natürlich aber einfach den Protagonistinnen und Protagonisten gesagt, ihr dürft einfach mal schon so viel mitnehmen, wie ihr wollt. Nur schon, damit es voll wird. Aber wir haben es offen lassen, weil es soll auch, wir wollen nicht so fest, dass sie in einem geschützten Rahmen machen. Und das hat dann auch schlussendlich im Raum so eine lustige, wie soll man sagen, Atmosphäre und Wechselwirkung gegeben. Also kannst du wirklich sagen, die Betroffenen oder die Protagonistinnen und Protagonisten, dann Familie, Freunde, Bekannte und nachher die grosse, also nicht die grosse Masse, also nicht prozentual, aber einfach noch nicht Betroffene. Und das war halt mega schön gewesen, zum Beobachten, wie die teilweise natürlich schon geschaut haben, ob jetzt der da vorne lacht und dann geht's.
Das zeigt man ja auch
in der
Sendung. Und das ist auch gut so, oder? Also die Jokes, die du über sie machst, wo zum Teil eben natürlich eigentlich Tabu-Jokes sind, in Anführungszeichen. In dieser Sendung nicht. Aber sonst wäre es Tabu. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen von Tabu, von dieser Sendung, also vom ganzen Konzept?
Belgier, die Sicher.
Also es gibt es schon, das, genau. Und dann haben sie dich gefragt, ob du das würdest machen. Das hätte ja auch jemand müssen dich finden, ausgerechnet dich. Und nicht irgendjemand anderes.
Ja, also es war ja so, dass eben sie haben, also auf mich zugekommen ist Tom Schmidlin und Dani Kaufmann. Und sie haben die Sendung eben von Belgien gekannt. Sie haben auch noch die gekannt von Deutschland, das Lachen der anderen. Aber dort haben wir uns aus verschiedenen Gründen dagegen entschieden, vor allem aus konzeptionellen Gründen. Und sie sind dann auf mich zugekommen, sie haben noch 2 weitere im Kopf gehabt. Und ich habe einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das SRF kommt, und sagt, hey, wir haben ein Projekt, das wir uns mit dir vorstellen können. Ist bei mir nicht der erste Gedanke. Und ich habe noch nie schlechte Erfahrungen gemacht mit dem SRF. Ich kenne einfach mich. Mein erster Gedanke ist, oh nein, was mache ich jetzt, wenn ich es nicht gut finde? Wie kann ich jetzt denen das diplomatisch beibringen? Dass ich's, weil ich kenne mich. Ich
habe eine gute Eigenschaft, Renato.
Ja, ich sage,
du weißt, wie viele Leute gerade sofort draufkumpeln und sagen, was, SRF kommt?
Ja, aber vor also, dem hat es ist mehr Angst. Ich will doch nicht etwas machen, das nachher eventuell scheiße wird und ich... ich bin ja dann der, oder? Und es ist auch, wenn die ganze Arbeit ohne die Überzeugung, dass es geil ist, das ist ja noch viel schlimmer. Und ich habe dann wie, bin so ein vorsichtig der Dani, ich aber den Dani schon gekannt und der Tom war neu und er hat so den zugemacht. Und dann sind die mit dem Konzept gekommen und ich habe wirklich, sie haben alles erzählt und ich habe gesagt, ja, ich will, dass es die Sendung gibt. Wenn mit mir, freue ich mich natürlich umso mehr. Und ich habe auch sogar wirklich von mir können sagen, ohne eitel zu sein, ja, das kann ich. Ich habe vor allem in den letzten 3 Jahren habe ich alle Skills, die man für die Sendung braucht, spätestens in den letzten 3 Jahren, habe ich mir die erarbeitet.
Ja, und ich weiss, wo du zum Teil die erarbeitet hast. Zum Teil habe ich auch ein bisschen zuschauen. Zum Beispiel da bei uns im Casinotheater, Kaiserschmarrn, wo du eine eigentliche Late-Night-Show hast, wo du selber als Protagonist moderierst, du führst Gespräche, du hast Gäste, du hast Kolleginnen und Kollegen, die auch auftreten und so, wo auch die Leichtigkeit hat, die du hast und immer unglaublich aktuell. Du bist ja dann noch, du machst ja noch andere Sachen. Du hast, wie heisst die andere Show, die du noch machst, noch immer irgendwo, wo ich nicht weiß, wo ich noch nicht gesehen bin?
Die Lesebühne.
Genau.
In Bern und Biel, die heisst Rausstichten.
Rausstichten, den Ausdruck habe ich gesucht. Genau. Ja. Und das machst du auch alles weiterhin noch?
Ja, bis jetzt schon. Ja. Ich muss einfach,
im Moment bist du recht gefragt, oder?
Ja, es ist bei mir ist es so. Ja, es ist mega super. Bei mir ist es so, ich habe schon immer, schon, wo mich die Leute noch nicht so kennt haben, habe ich schon zu viel gearbeitet. Und jetzt arbeite ich
wie ich noch mehr. Ich habe dich hier gekannt, du hast noch lange Haare gehabt.
Ja, ja. Dann bin ich noch herziger gewesen.
Ja, du bist noch knuddeliger gewesen.
Fast schon unerträglich.
Wobei jetzt hier mit dem Knuddeligen, ist, also in dieser Sendung hat man das jetzt immer wieder gesehen. Und ich habe gesehen, du hast ganz viele so Shorts, gell? So weite Shorts hast du.
Ja, das, dort ist der Knuddel drin.
Das kommt ein bisschen dazu. Das unterstützt
also, ich kann wirklich sagen, es unterstützt das Knuddelige, wenn man nicht so viel Stil hat. Das hilft. Weil wenn du zu gut angelegt bist, oder, dann kauft ja niemand ab, dass du...
Gut, du hast deine tolle Sweatshirt, wo du jetzt gerade eins anhast, oder?
Ja, das ist das Einzige, was ich teilweise noch habe. Aber es ist nicht so.
Nein, wir haben dich ja da im Casinotheater haben wir dich ja eingekleidet, gell? Mit den Flügen mit... sieht auch da... Toll.
Also dann geht es eben. Ich brauche einfach Hilfe. Ich brauche Hilfe, Victor. Also, das weißt du.
Du und Slam machst du immer noch? Oder nicht mehr so?
Nein, Slam ist vorbei. Finde ich scheiße. Nein. Es gibt ja die, die so aussteigen und schlecht darüber reden.
Ja, ja. Nein, ich die gibt es aber überall.
Ja.
Die sind ja die, die lange Fernsehen machen, aussteigen und dann Fernsehen grosse Scheiße.
Fernsehen immer schon schrecklich. Ja, genau. Nein, ich habe vor ein paar Jahren, habe ich mal ein Slam-freies Jahr gemacht. Nur schon, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte. Und seitdem mache ich immer wieder mal bei einem Slam mal mit und so. Aber sehr selten, weil mir einfach Zeit fehlt. Aber ich finde das Format Slam nach wie vor einfach ein super Format.
Ich auch. Also selber habe ich es nie gemacht, aber immer verfolgt. Und natürlich auch immer ein paar Slammer versucht, noch ein bisschen rauszuholen und in der Sendung zu featuren. Und das sind dann häufig auch solche, die dann später auch eigene Programme entwickelt haben und nicht nur, ja, für ein Slam gemacht haben, wie du ja auch. Du hast ja noch eigene Programme. Spielst du eigentlich noch?
Ja, das ist einfach noch parallel. Also heute Abend zum Beispiel habe ich noch eine Soloshow zu Rapperswil.
Oh nein.
Im Dunkelzelt.
Echt? Ja. Also gut. Weißt du was, dann hören wir jetzt langsam auf. Ist toll gewesen. Und deine neuesten Projekte, die du hast, also hast du mal noch etwas vor, so mit Film oder mit... Oder wie ist das eigentlich? Hast du schon mal neu mitgespielt mit Dialog? Also mit Theaterstück?
Nein, ja, Film das alles so. Habe ich noch nicht.
Du bist so ein bisschen der Performer, halt, der immer ein bisschen muss auch improvisieren und ein bisschen in eine Situation reagieren.
Es liegt vor allem, also ich bin bis jetzt vor allem sehr fest einfach irgendeine Form von mir selber gewesen. Also ich habe noch nie geschauspielert, also mal in der 3. Klasse habe ich mal geschauspielert. Weil ich war abends bin der Ehemann. Aber nur weil ich mit der Ehefrau, also das war mein Schwarm. Ist egal. Oh,
und ist etwas geworden daraus?
Ja, wir sind eine Weile lang zusammen gewesen, bis wir
hat es genützt?
Ja, wir sind so als Kind verschätzt gewesen, bis zu dem Moment, wo sie unter dem gesellschaftlichen Druck zusammengebrochen ist, dass man eigentlich ja Buben, Mädchen nicht herz oder dass man nicht sollte. Also in dem Alter findet man Mädchen blöd und
also
so.
Also Pubertät.
Nein, das war weit vorher. Also dort waren wir etwa 7 oder so. Also, es ist mehr...
also die haben dann Da, wo sie gemerkt hat, die Buben stinken.
Nein, nein, sie hat das schon immer gewusst. Das wissen wir ja alle. Ja, das hat sich ja auch nicht verändert. Ja.
Aber sie hat auch gewusst, dass das Mädchen stinkt.
Ja, genau. Also das ist ja schön daran. Nein, dort mal, wir haben das mega gern gehabt und wir sind sozusagen zusammengekommen, obwohl wir gewusst haben, dass das ja eigentlich nicht so beschäftigt. Und aber sie hat dann doch nach so ein, zwei Jahren
ist
sie dann.
Also aus dem Theaterstück ist das gewesen. Also,
ja, ziemlich.
Wir sind so ein bisschen Brad Pitt, Angelina Jolie von selber eine Klasse gewesen, wahrscheinlich.
Ja, ja, das ist so. Ja.
Und, macht sie nicht auch nochmal wieder mal Theater spielen?
Ich würde grundsätzlich, also das Gute ist bei mir, ich habe ja keine Ambitionen, kein Ziel und keine Wünsche. Ich produziere immer einfach, ich konzentriere mich auf das, was ich mache.
Ich weiss, und du produzierst aber auch im Alltag, du gehörst auch zu denen. Du tust gerne auf Social Media, ja, bist sehr aktiv darauf, sehr witzig übrigens und auch kreativ. Das ist für dich auch ein Spielfeld, oder? Social Media?
Ah, ja, ja, sehr.
Ich kenne ja das auch ein bisschen.
Ja, ja. Also ich überlege mir zwar immer sehr gut, was ich mache, weil ich weiss, von mir ist dort alles öffentlich, oder? Also ich habe auch keine sozusagen Privatsphäre-Einstellungen oder enge Freunde oder so, sondern ich bin dort immer noch nur eine Version von privat. Aber ich, ja, ich finde es sehr lustig. Man kann auch so ein paar Sachen machen, wo man jetzt nicht unbedingt will, gerade eine ganze Nummer durchschreiben, sondern so. Mhm. Ah ja, zum Schluss, gerade wenn wir beim SRF sind, ich bin vor kurzem eine Benachrichtigung bekommen, dass ich mich als Top-Fan qualifiziert habe, ob ich mir ein Abzeichen holen will. Und dann habe ich, weil das gibt es ja, Top-Fan
sein, oder? Du hast es gerade publiziert auf Instagram.
Ja, ja, genau. Und dann hat so geschrieben, ich, Doppelpunkt, wie wäre es noch mit der Kalzerhöhung, ein Jaguar, ein Helikopter, SRF, Doppelpunkt, eben. Du bist ein Top-Fan von uns, kannst du das Abzeichen holen. Und ja, nein, so an dem Zeug habe ich Freude. Aber eben, so Theaterfilm ist bis jetzt nicht geplant.
Gut, aber
ich bin einfach offen für jede Anfrage, also die gut ist.
Also von dir erwarte ich alles noch, was in der Zukunft kommt. So mit dir,
dann mache ich das so einfach.
Ist toll. Lässiges Gespräch mit dir. Und wir tun es jetzt abschliessen und tun dann, wenn wir es abgeschlossen haben, noch ein bisschen knudeln.
Ja, aber hallo.
Aber hallo. Danke.
Merci.
Jaco Podcast. Mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.